Codegeflüster. Der Codecast mit Martin und Matthias.
Gut.
Gut, beantworten wir mal Fragen, oder?
Ich wollte es gerade sagen, lass uns doch mal probieren, ob die Aufnahme gut wird. Fangen wir einfach an.
Okay. Dann, was haben wir denn hier Schönes? Ich nehme mal an, du programmierst in verschiedenen Sprachen. Kennst du einen Trick, wie man die verschiedenen Befehle, Syntaxen nicht durcheinander bringt?
Syntaxen, das klingt lustig. Ja, was heißt ein Trick? Also erstmal macht definitiv Übungen den Meister. Das heißt, wenn man einfach sehr häufig sich abwechselnd auch mal kleinere Seitenprojekte macht mit anderen Sprachen, als wenn man sie hauptsächlich verwendet, hat man schon den Vorteil, dass man einfach nicht rauskommt aus der ganzen Sache. Darüber hinaus habe ich jetzt dazu tatsächlich auch erst letztens auf, ich glaube, Hacker News war es, einen Artikel gelesen, dem ich mich auch kommentarlos anschließen kann. Der hat besagt, dass man aus einer Gattung eigentlich im Prinzip nur eine Sprache sich auswählen muss und diese beherrschen muss. Also zum Beispiel eine Skriptsprache, eine statisch typisierte Sprache, also eine kompilierte Sprache, eine Websprache und vielleicht noch irgendwie eine funktionale Sprache, dann hat man schon alleine, weil die Paradigmen sehr stark unterschiedlich sind, schon eine relativ einfache Trennung und ein relativ gutes Gefühl dafür, in welcher Sprache man sich eigentlich befindet. Aber ansonsten, Übungen macht den Meister. Also bestimmten Trick oder Tipp gibt es da nicht. Es gibt noch solche Cheat-Sheets für die diversen Sprachen, die man sich dann irgendwie an den Monitor pinnen kann oder an die Wand als Poster oder als Tasse gibt es die teilweise auch.
Verwendest du die?
Nee, also
noch nie. Sehe ich nämlich auch nicht. Also
ich sehe sie immer und höre immer, oh Mensch, so praktisch und denke mir immer, irgendwas mache ich falsch. Ich finde die Dinge überhaupt nicht praktisch, ich finde die überhaupt nicht nützlich.
Nee, eben, das. Also ich habe auch in meinem Leben noch nie einen Cheat-Sheet. Cheat? Cheat? Ah, blödes Cheat, Wort. Cheat. Cheater verwendet. Und naja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also ich finde Syntax-Highlighting bringt das doch sehr gut. Bringt da doch eine ziemliche Erleichterung, weil da sieht's dann komisch aus, wenn man da was Falsches reinschreibt.
Das ist richtig. Und vor allen Dingen die normalen, also die meisten, mit denen man so heutzutage rumhantiert, bringen auch Completion mit sich, die dann entsprechend auch gleich die Dokumentation zu der jeweiligen eingebauten Funktion zum Beispiel anzeigt, dass man weiß, welcher Parameter jetzt was bedeutet. Und dann wird normalerweise auch mehr oder weniger im Pseudocode der Syntax schon gezeigt, wie man es eigentlich machen muss. Von daher.
Eben, also ich meine, wie viele Sprachen sprichst du oder schreibst du?
Müsste ich jetzt nachzählen. Also ich denke, es sind sicherlich um die 10 Stück, werden es schon sein. Einfach alles, also viele davon bei weitem natürlich nicht gut oder flüssig. Also wirklich flüssig in Benutzung habe ich vielleicht 4 oder 5.
Ich finde ja, es gibt ja immer verschiedenste, naja, Sprachgruppen oder Sprachfamilien. Also da gibt es zum einen eben die C-artigen, die dann hauptsächlich irgendwie diese wunderbaren geschweiften Klammern dann haben. Ich würde auch JavaScript da runterzählen, wobei JavaScript ja schon fast eher eine funktionale Sprache ist, beziehungsweise man sie auch sehr gut als funktionale Sprache verwenden kann, meiner Meinung nach. Und ansonsten gibt es dann auch eben diese etwas Python-esken Sprachen wie jetzt Ruby oder ja. CoffeeScript zum Beispiel. Ich verwende zum Beispiel auch sehr gerne CoffeeScript. Ich finde, das hat eine sehr schöne, klare Struktur. Also ich finde, es lässt sich besser lesen als JavaScript zum Beispiel.
Ja, das hat sich das kommt ganz darauf an, wie man sein JavaScript schreibt.
Du, ich schreibe seit Jahren JavaScript und ich muss sagen, das hat mir schon so ein bisschen die ganze Sache, gerade bei etwas größeren JavaScript-Projekten, besonders wenn man dann halt mit irgendwelchen MVC und MV sonst was Frameworks anrollt, erleichtert einem das Ganze doch das gewaltig.
Ja, naja, das hat sich zu mir noch nicht durchgeschlagen, CoffeeScript. Aber Scala zum Beispiel ist auch nochmal so eine Sache für sich, das sieht auch nochmal relativ esoterisch aus auf den ersten Blick, wenn man nur die C-artigen Sprachen kennt beispielsweise. Besonders schön natürlich Lisp oder Scheme.
Ja, gut.
Mehren aus Klammern.
Ja gut, wer es mag, also wir hatten Scheme und wir hatten also nicht Scheme und Lisp, wir hatten halt Scheme an der Uni in den ersten 2 Semestern und für alle Leute, die da irgendwie rankamen mit, ja, wir haben da jetzt schon mal alle eine imperative Sprache halt gelernt oder können die halt, ist das schon eine ziemliche Umstellung, besonders man sieht quasi nur noch irgendwelche Klammern.
Und kommt auch permanent eigentlich mit der Zahl der Klammern durcheinander.
Ja, und man braucht vor allem eine IDE, um überhaupt mit der Anzahl der Klammern noch zurechtzukommen. Also
Vor allen Dingen, wenn die Statements länger werden. Super klasse. Das macht.
mein Favorite war das jetzt nicht gerade, muss ich ganz
Nein,
ehrlich zugeben.
nicht. Aber funktionale Programmiersprachen neigen in ihrer Präzision. Also, das ist ja sowieso so eine Sache, die wirklich funktionalen Programmiersprachen, Haskell, Scheme, Lisp, die neigen ja wirklich zu wunderschönem Code von der Sinnebene her. Die sind ja semantisch sehr klar, sehr präzise, aber der Code sieht teilweise dann, wenn es größerer Code wird, doch einfach aus, als wäre eine Katze über die Tastatur gelaufen.
Ja, ich merke das gerade. Ich habe jetzt mal vor einer Woche begonnen, immer mal wieder mit Unterbrechungen meinen X-Monat Window Manager zu konfigurieren. Und ich muss sagen, ich finde die Konfiguration ist da teilweise nicht besonders übersichtlich.
Nein, das definitiv nicht. Aber Haskell ist halt auch nur auf der semantischen Ebene übersichtlich und extrem präzise. Auf der syntaktischen Ebene ist es halt relativ kurz, was aber nicht bedeutet, dass das Programm kurz ist, sondern nur, dass man wenig syntaktischen Zucker kann man eigentlich auch an der Stelle nicht wirklich sagen. Aber es ist sehr komprimiert und dadurch sehr schwer zu verdauen, sage ich mal.
Dafür ist es dann wahrscheinlich beweisfreundlich.
Definitiv. Also man kann im Prinzip das Haskell, wenn man den mathematischen Beweis gemacht hat, kann man den quasi 1:1 in Haskell überführen und dann noch optimieren. Also hast du eine Sache dafür, aber ich meine, wer arbeitet denn so schon groß?
Ja, war vor allem alle Leute, bei denen irgendwie die Deadlines schnell vor der Tür stehen. Und
Richtig,
wir
das
wissen ja alle, das muss ruckzuck alles
ist.
heutzutage gehen.
Ja, der Startup oder Internet Speed.
Genau, und der Startup beweist erstmal den Algorithmus, bevor er weitermacht mit der Oberfläche.
Das ist großartig.
Erste
Lean
Frage.
Startups. Ja. Oh ja, eine schöne Frage. Ja.
Gut, machst du?
Was hältst du von MySQL? Dies wird häufig bei Webhostern angeboten. Große Vor- bzw. Nachteile zu anderen Datenbanksystemen. Haha.
Okay.
Haha.
Also,
Es ist, jeder Folge ist mindestens eine Datenbankfrage drin. Das ist großartig.
ich persönlich mag MySQL.
Ja, ich auch. Es gibt.
Also ich stehe dazu, ich mag MySQL. Es funktioniert sehr schön. Es mittlerweile seitdem InnoDB auch Standard ist, beziehungsweise seitdem InnoDB auch so stable ist, dass man es auch in Production verwenden kann, kann man nämlich auch diese ganzen schönen Spielereien wie Trigger und ja,
Und
Trigger und referenzielle nicht Integrität, sondern wie hieß das?
dann weiß ich nicht, was du meinst.
Naja, solche Geschichten wie Foreign Keys und ich komme gerade nicht auf das Wort. Das Zusichern der referenziellen Integrität über mehrere Tabellen hinweg.
Constraints.
Constraints. Ach Mensch.
Ah. Ja, das kann man damit sehr schön machen, das ist richtig. Es wird vor allen Dingen halt auch von allem unterstützt. Also jede Software oder jedes Framework hat Adapter für MySQL. Es ist auf fast allen, es ist de facto auf allen Web Spaces installiert und verfügbar.
Ja, gut.
Es hat eine relativ bewegte Entwicklungshistorie. Ja, also es ist schon eine schöne Sache. Man kann es relativ gut skalieren, aber man kann andere Systeme zum Teil besser skalieren, hat sich in meiner Praxiserfahrung gezeigt. Es wird definitiv besser. Also wenn ich da an 2008 zurückdenke, würde ich sagen, oh, MySQL kann man nehmen, außer man macht was Ernsthaftes. Das ist inzwischen ja nicht mehr so. Also MySQL ist ja wirklich Enterprise-ready, mehr oder weniger. Also ich weiß von Projekten, die arbeiten mit 30, 40 Gigabyte Daten in ihrer MySQL-Datenbank mit jeder Menge Schreib- und Lesezugriffen zuverlässig auf einem einzigen Server. Also
Ja gut, wir hatten meistens eine Sternstruktur. Wir hatten halt einen Master-Server und dann haben wir dann halt auf Clients drauf repliziert und die von denen dann gelesen. Das hat auch sehr schön funktioniert.
Auch Sharding machen, dass man die Datensätze einfach komplett aufteilt und partitioniert.
Genau.
Überhaupt kein Problem. Man kann relativ viel dann rumtunen.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Hier bricht gerade der Stream gerade so ein bisschen ein und es stockt gerade ein bisschen. Vielleicht lag es aber auch einfach nur daran, dass ich reingelabert habe.
Ja, das kann eventuell Skype nicht so gut vertragen. Das ist mir bei Gruppenunterhaltungen schon oft aufgefallen im Skype.
Hast du ein Headset?
Ich habe leider Gottes jetzt gerade kein Headset zur Verfügung. Ich benutze das MacBook-Mikrofon, was eigentlich ganz gut funktioniert, solange keine Störgeräusche da sind. Und Störgeräusche sind eigentlich gerade keine. Ich bin extra ins Arbeitszimmer zurückgeflohen. Ha, ist es besser geworden oder ist es nach schlecht?
Nee, das ist jetzt viel besser geworden. Ich denke, das liegt einfach daran, dass wenn ich rede, dein Skype das interne Mikrofon eben runterregelt und du dadurch ausgeblendet wirst.
Ja, das kann sein.
Dann müssen wir eben ganz deutlich abwechselnd sprechen.
Okay, bin ich.
Ja, was sage ich zu MySQL? Ja, kann man nehmen, macht Spaß. Es hat vor allem eine schöne Tool-Umgebung auch, vor allem auch wenn man mal eine Datenbank reparieren muss, was zum Glück bei mir noch nicht sehr häufig vorgekommen ist. Aber wenn, dann helfen die mal beigelegten Tools eigentlich sehr gut.
Teilweise haben Backup-Lösungen auch schon spezielle Skripte für MySQL, dass man das automatisch ohne großes Gefummel. Das ist echt eine klasse Sache. Es ist halt einfach am verbreitetsten und es hat viel Land, viel Boden gut gemacht gegenüber Postgres, was früher ja deutlich überlegen war, da würde ich sagen, ja, es gibt Use Cases, wo Postgres eventuell Sinn macht, aber eigentlich spricht nichts gegen MySQL.
Genau, und ich würde es auch einsetzen, immer wieder. Ich wollte noch irgendwas gerade zu PostgreSQL sagen. Ja, wie gesagt, also seitdem MySQL InnoDB sehr stark gepusht und entwickelt hat, hat es ja auch diese ganzen netten Features wie Asset Compliance und so weiter auch da in MySQL, also als Storage Engine integriert.
Was ist eigentlich aus MariaDB geworden? Das war doch irgendwie so ein Spin-off des MySQL Teams, des ursprünglichen. Davon hört man gar nichts mehr. Das ist ein bisschen untergegangen, glaube ich.
Ich schaue das mal kurz nach. Also der MySQL-Gründer, der originalen MySQL AB, wie hieß er denn noch gleich? Monty, genau, Monty, ist ausgestiegen aus MySQL, nachdem Oracle sie ja gekauft hat.
Es muss so 2010 irgendwie in dem Dreh gewesen sein.
Ja, das ist nicht besonders lange her. Und da hat er das Ganze geforkt. Und hat MySQL dann MariaDB genannt nach, ich glaube, seiner ersten oder zweiten Tochter oder so.
Halt und eben.
Wir können den Podcast auch Code Gossip nennen.
Im Prinzip schon. Wir machen ja nicht nur Q&A, sondern jetzt, wo ich dann auch mal einen Gesprächspartner habe, was ich sehr schön finde, wo ich mich sehr dafür bedanke, kann man ja eben auch wirklich helfen und ganz neue Sachen ausprobieren. Bin gespannt, was wir für Reaktionen auf die Episode.
Ja, das bin ich auch. Wir können sie ja feindliche Übernahme nennen.
Die feindliche. Na, also, das war's.
Okay. Noch was zu MySQL aus deiner Sicht?
Ich meine, es ist jetzt halt ganz interessant, dass die Daten bekommen hat. Und ich denke, das ist auch so der Grund dafür, dass jetzt relativ viele Fragen in der Vergangenheit zu Datenbanken auch kamen. Aber ich würde, wie gesagt, weiterhin sagen, MySQL ist aus gutem Grund verbreitet, weil es einfach verdammt nochmal funktioniert. Und ja, Punkt.
Ja, und wie gesagt, seitdem mit InnoDB die ganzen netten Features wie referenzielle Constraints und Trigger dazu kamen, steht das auch Postgres nicht mehr wirklich an Features groß hinterher, groß nach.
Ja, Postgres hat halt noch die native Vererbung innerhalb von Tabellen. Das ist ziemlich fancy Stuff, aber es gibt praktisch keine Use Cases dafür, wo man.
Ja, ich wollte gerade da mit den Use Cases reingrätschen und ob man das wirklich will.
Das ist ein super Pain. Wenn man das einmal falsch aufgesetzt hat, hat man super Schmerzen mit seinem Datenbankschema hinterher. Das ist
Ja.
halt das Problem daran.
Gut, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Wenn man beruflich als Programmierer seinen halben Tag am Rechner sitzt, macht man dann auch nach Feierabend etwas zu Hause oder erholt man sich lieber?
Ich glaube, das ist die falsche Frage, weil etwas für sich selber programmieren in seinem eigenen Tempo, mit seinen eigenen Tools und seiner eigenen Art und Weise ist ja irgendwo für mich auch Erholung. Also klar, es gibt so Tage, da komme ich nach Hause und denke mir, boah, Leute, nee, jetzt kein Computer, jetzt einfach nur ein bisschen auf der Couch was lesen oder auf dem Balkon sitzen und die Welt schön finden oder so. Aber in den meisten Fällen mache ich auch nach Feierabend durchaus irgendwas. Und zwar auch programmiertechnisches. Und ja, da kann man sich dann halt einfach frei ausleben, ohne dass man den Internet Explorer unterstützen muss, ohne dass man irgendwelche Code-Styles befolgt, die man vielleicht nicht so schön findet. Einfach mit seinen Tools auf seiner Umgebung das machen, worauf man gerade Lust hat. Das ist eine Sache, die ist erholend, die ist interessant, die bringt einen weiter. Ja, also von daher, ich würde nicht sagen, programmierst du oder erholst du dich. Das weiß ich nicht.
Eben, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich meine, ich bastel manchmal so ein bisschen was, löt irgendwie mal wieder was Neues zusammen. Ansonsten natürlich, hey, ich meine, ich denke, jeder Programmierer hat wahrscheinlich auch seine Freizeitprojekte.
Eben. Also zumindest jeder, den ich wirklich als leidenschaftlichen Programmierer bezeichnen würde. Und ich bin der Meinung, um ein guter Programmierer zu sein, muss man da diese Leidenschaft auch haben. Leidenschaft enthält nicht ohne Leiden.
Genau, das sehe ich absolut genauso und da kann man sich auch mal ab und zu vielleicht auch einfach mal zu Hause eine Sprache, eine neue beibringen.
Ja, das habe ich aber auch schon nebenher gemacht, zu Hause privat. Oder halt jetzt, Node.js habe ich mir jetzt mal vor einem halben Jahr das erste Mal angeschaut. Und ja, das kann man durchaus behalten. Oder halt eine neue Art des, was weiß ich, ein neues Paradigma des Programmierens, wenn man dann irgendwie Code anders organisiert, als man es bis vorher gemacht hat. Oder irgendwelche Weiterbildungssachen, dass man sich halt einfach Bücher auch mal durchliest zum Thema, was macht eigentlich zum Beispiel gute Dokumentation aus. Gibt ein Buch, was ich im Moment lese, was ich an der Stelle mal empfehlen kann, Der Knigge für Softwarearchitekten.
Okay, ist das mehr auftrittslastig oder ist das mehr codelastig oder wie schreibe ich eine E-Mail an Kunden?
Nein, das ist tatsächlich code-orientiert, also es ist mehr architekturorientiert, muss man dazu sagen. Also sie geben keine Codebeispiele, sondern es geht eigentlich eher darum, arbeite ich im Team mit anderen zusammen, wenn es um die Planung der Software geht. Wie verkaufe ich dem Kunden bestimmte Sachen? Wie kriege ich den Manager dazu? Nicht alles sofort. Also ich meine, das ist ja so ein klassisches Problem, wenn man gefragt wird, schätz mal was. Und man macht eine Schätzung, dann heißt es, ah nee, das dauert viel zu lange. Nee, das kann es ja nicht sein. Und dann kriegt man so diesen Druck, dass man sich sagt, naja, wir können das nochmal halbieren, die Schätzung. Und dann, wenn man dann hinterher ins Pflichtenheft guckt, ist dann als Schätzung ein Viertel von dem, was man ursprünglich gesagt hat, drin. Wie man sich gegen sowas zur Wehr setzt, argumentativ zum Beispiel, steht mit drin. Also es geht mehr um Pattern und Anti-Pattern. Sie sind immer sehr schön. Es gibt immer ein Kapitel, was sollte man oder wie macht man es richtig und ein Kapitel, wie macht man es falsch. Ein Kapitel wie der Verschätzer oder Toolistan, wo es dann darum geht, wie legt man sich eine angemessene Toolsammlung zu, oder der Blick in den Rückspiegel, wo es dann halt darum geht, dass man auch mal zurückschaut auf vergangene Projekte und sagt, okay, da haben wir was schlecht gemacht, haben wir was schlecht gemacht, das haben wir wiederum gut gemacht. Kommunikation im Team, Kommunikation außerhalb des Teams, also wie man eben mit anderen Stakeholdern kommuniziert. Das ist ganz interessant und auch sehr erheiternd geschrieben. Es gibt ab und zu immer ganz kurze Fallbeispiele und Erfahrungsberichte. Das sind halt, ich glaube, zwei Autoren sind es, die selber als Softwarearchitekt durch diverse Projekte getigert sind und die geben da immer ganz unterhaltsame Kommentare dann dazu ab. Das ist auch sehr locker geschrieben. Das kann man sich gut auf dem Heimweg von der Arbeit anhören oder halt durchlesen.
Ja, das Schönste, was ich mal da zu dem Thema hatte, ist, dass ich mal einem Kunden erklären musste, warum man nichts dagegen tun kann, dass man Bilder von seiner Homepage speichern kann.
Das Problem hatten wir auch. Das war das Argument gegen ein Netzwerk, Network. Rani, das kann ja nicht sein, dass Daten dann auf Drittservern zwischengespeichert werden. Da habe ich gesagt, ja Leute, ihr seid in Google indiziert. Ihr habt Bilder, die sich jeder runterladen kann. Und wenn irgendjemand hinter einem Proxy sitzt, dann wird das sowieso zwischengespeichert. Ob ihr das nun lustig findet oder nicht. Und wir speichern ja nicht die Inhalte und die Daten. Also wir spiegeln ja nicht die Datenbank irgendwo hin, sondern es geht um Bilder und CSS und JavaScript-Dateien, um statische Assets halt.
Eben alles, was nach außen rausgerendert wird und was sowieso public ist.
Das war halt nur dem Legal Department nicht klar. Also die Rechtsabteilung musste da erst, ich sag mal, umgestimmt werden. Das dauerte auch recht lange.
Gut, Anwälte.
In was für einer Umgebung sollte man am besten sich hinsetzen, um etwas Ordentliches auf die Beine zu programmieren? Auch eine schöne Frage.
In einer Umgebung, wo man möglichst nicht von anderen Leuten, E-Mails, Instant-Messaging-Programmen oder physischem Kontakt gestört oder abgelenkt wird.
Ja, das ist definitiv so eine Sache. Ich denke, das kommt aber auch ganz stark auf den Kommunikationsumgang miteinander. Also ich glaube, physische Nähe ist manchmal gar nicht schlecht, weil es kommen ja gerade in größeren Projekten doch mal Fragen. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man dann mal rübergehen kann zu einem anderen Entwickler. Aber ich verstehe das Problem, es ist halt blöd, wenn ich jemanden gerade aus seinem Flow rausziehe, weil dieses mentale Switchen zwischen den unterschiedlichen Aufgaben mitunter ja eben unglaublich viel Last im Gehirn erzeugt und man eben sehr schwer wieder reinkommt. Da gibt es so eine lustige Regelung, ich weiß nicht, ob du das kennst mit den Kopfhörern.
Nein, kenne ich nicht.
Man kommuniziert, also das ist halt so eine Beobachtung. Im Prinzip im Büro hören sehr viele Leute beim Arbeiten Musik.
Kann ich gut nachvollziehen, mache ich auch.
Der programmiert, hört dabei Musik. Das ist also eine Teilantwort auf die Frage, Musik hören ist immer gut. Wenn man die richtige Musik gefunden hat, da gibt es ganz viel. musicforprogramming.net zum Beispiel, haben mehrere Collections. Es gibt diverse Listen auf Spotify. Es gibt Soma FM mit diversen angenehmen Hintergrundkanälen. Klassisches Radio funktioniert interessanterweise auch recht gut für mich.
Also ich habe mal dieses Music for Programming ausprobiert und ich muss sagen, es hat mich eher genervt auf die Dauer. Also mir hilft das nicht. Ich höre das beim Programmieren, weil ich sonst normalerweise auch höre.
Ja gut, bei mir kommt es wirklich ganz auf die Tagesform an, was ja. Aber sehr so Ambient, Trance-Geschichten.
Trance, muss ich sagen, funktioniert sehr gut, weil das ist meistens relativ monoton. Irgendwann kann man dabei sehr gut die Musik halt ausblenden und sich dann in diesen Flow beim Code auch reinbegeben.
Richtig. Und der Trance, der tut ja auch und von daher unterstützt er das. Das ist für mich halt sehr angenehm. Also muss jeder für sich selber entscheiden. Aber um zu der ursprünglichen Ansage zurückzukommen, dadurch, dass jeder Musik hört mit seinen Kopfhörern, hat man dann halt gesagt, es gibt eine einfache Sache. Wenn jemand gerade keine Kopfhörer auf hat, ist er grundsätzlich frei und macht halt etwas, wo man sehr schnell wieder rauskommen kann und sehr schnell wieder reinziehen kann. Also was weiß ich arbeite meine E-Mails ab oder so, das sind dann immer so 10 Minuten. Das kann man auch einfach liegen lassen, wenn irgendjemand mal dringend Hilfe braucht oder mir irgendwie unbedingt noch ein Meeting aufdrückt, weil irgendwas geplant werden muss. Dann gibt es die Zwischenphase, wo man gestört werden möchte, nur dann, wenn es wirklich wichtig ist. Dann hat man nur einen Kopfhörer im Ohr, was normalerweise die Klangqualität eigentlich nicht so sehr minimiert. Und wenn man sich wirklich konzentriert und einfach mal nicht gestört werden will, hat man halt beide Kopfhörer im Ohr. Ich versuche das im Moment so ein bisschen zu etablieren bei meinen Arbeitskollegen, weil ich eben auch das Problem habe, dass des Öfteren mal jemand angeschwingt kommt und sagt, hey, hast du nicht mal 5 Minuten für mich? Meistens hat 5 Minuten, aber es ist doch ein bisschen anstrengend. Also ich meine, in meiner Funktion im Unternehmen mehr oder weniger Springer zwischen den unterschiedlichen Projekten wird es nicht ausreichen. Aber zumindest für andere Entwickler wäre es vielleicht vorteilhaft, wenn die sich wirklich konzentrieren könnten. Und da ist das dann eine einfache Variante zu signalisieren, seine Umwelt zu signalisieren, wie man gerade kommunikativ eingestellt ist. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee.
Denke ich auch. Das kann man definitiv so machen. Ja. Doch. Klingt gut.
Fand ich nämlich auch.
Ja, wobei ich, naja, ich glaube, mit einem Kopfhörer im Ohr, das, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da, wo ich da so sehr in Musikgenuss käme. Aber naja.
Ich mache teilweise von mir aus, einfach um ein bisschen mitzubekommen, was um mich herum passiert.
Klar.
Schotten aus, ich habe wirklich was, wo ich mich, oder ich habe einen schlechten Tag. Es kommt auch vor, dass ich wirklich einen schlechten Tag habe und mich einfach konzentrieren muss, weil ich sonst gar nichts vorwärts groß bringe. Dann habe ich auch immer zwei Kopfhörer drin und auch Kommunikation zu vermeiden.
Na klar, vor allem wenn das Problem auch etwas komplexer ist, was man bis zu bearbeiten hat. Das muss man nämlich alles irgendwie erstmal in seinen Kopf reinkriegen und irgendwie dabei jongliert und gehandelt kriegen. Und da ist es einfach unglaublich nervig, wenn da jemand einen antippt oder dann anspricht und man verliert das Ganze wieder, woran man eben arbeitet.
Vor allen Dingen auch einfach unproduktiv. Das ist das, denke ich auch, das wirtschaftlichste Argument gegen solche Sachen. Es kostet ein Problem einzuarbeiten, sagen wir mal eine halbe Stunde, um in das Problem reinzukommen. Und dann geht man ja erst wirklich zu arbeiten. Wenn ich jetzt nach 25 Minuten aus diesem Prozess herausgeholt werde und was komplett anderes mache, dann brauche ich ja wieder Zeit, um mich in das neue Problem einzuarbeiten, das zu lösen. Und dann muss ich im Prinzip wieder von null anfangen, um mich in das ursprüngliche einzufummeln. Und dann ist im Prinzip da eine, dann sind da in der, an der Stelle 25 Minuten verschwendet worden. Das ist halt sehr, sehr schade dann.
Ja, es ist hochgradig ineffizient.
Summiert sich vor allen Dingen halt auch über den Tag hin auf. Und es sind halt nicht immer nur 30 Minuten, die man sich in ein Problem einarbeiten muss. Aber wenn man mal versucht hat, APC-Cache-Probleme mit mehrfach verschachtelten Autoloadern in PHP, ja, das gibt es.
Ja, das gibt es, kann ich bestätigen.
In der Hölle. Aber wenn man das mal versucht hat zu debuggen und dann am besten noch, wenn es hauptsächlich im Internet Explorer 8 auf einer Remote-Maschine auftritt, ist das großartig, wenn man dann rausgeholt wird. Man sollte sich vielleicht noch einen komfortablen, ergonomischen Arbeitsplatz einrichten. Also es hilft wirklich, seine Monitorhöhe, seine Tischhöhe, seine Stuhlhöhe so einzustellen, dass es ja, als ergonomisch, ich habe das nie für voll genommen, aber es macht einen Unterschied. Man verspannt, also ich zumindest verspanne mir relativ schnell den Nacken oder den Rücken, was dann einfach der Konzentration abträgt und nicht gut tut. Von daher, das macht einen Unterschied. Also auch die Position zum Außenlicht oder zum Licht allgemein, zu den Lichtquellen ist relevant. Habe ich gemerkt, als ich mal einen Tag im Büro den Platz gewechselt hatte und dann das Licht auf einmal aus einem günstigeren Winkel kam. Und das war der erste Effekt. Es ist angenehmer für mich, auf den Monitor zu schauen, den ganzen Tag über. Mir brennen die Augen nicht so schnell. Und dann habe ich es gibt solche MacBook-Ständer, auf die man dieses MacBook dann draufstellen kann, dass das erhöht ist und mit dem Monitor mehr oder weniger abschließt, den man daneben stehen hat. Und das ist auch nochmal ein starker Unterschied, weil man eben sich nicht runterbücken muss, um einen angenehmen Winkel auf das MacBook-Display zu haben, sondern man dann eben im Endeffekt auf einer Augenhöhe die beiden Displays nebeneinander hat. Das ist tatsächlich eine starke Verbesserung der Arbeitsqualität gewesen. Hat mich überrascht.
Benötigst du auch ab und zu kreative Pausen? Wie verbringst du diese?
Ha, das hat so schön gepasst, deshalb hätte ich sie gerne vorgezogen. Und
Okay, wir müssen das hier vielleicht nochmal mit dem Setup ein bisschen üben. Kannst du vielleicht näher ans Mikrofon gehen oder so?
das jetzt angenehmer?
Jetzt schon. Also gerade eben war es wirklich sehr, sehr wechselhaft. Da warst du teilweise gar nicht mehr zu hören.
Ich bin es halt, dass ich wirklich ein Headset an meinem Kopf habe. Und jetzt bin ich halt mal stationär fest. Definitiv. Kommt in unregelmäßigen, also ab und zu brauche ich mal wirklich es gibt so dieses Phänomen, dass wenn man über einem komplizierten Problem lange brütet und einfach nicht vorwärts kommt, dann lohnt es sich, aufzustehen, im Zweifel eine Runde um den Schreibtisch zu drehen oder einfach irgendwie auf Toilette zu gehen oder sich was zu trinken zu holen oder was auch immer. Einfach um mal 5 Minuten auf das Problem zu starren und sich zu fragen, was zum Teufel passiert hier eigentlich? Und meistens kommt dann so eine Inspiration und man denkt sich, jawohl, bin ich gleich drauf gekommen. Also so verbringe ich meine kreativen Pausen. Ich gehe einfach mal irgendwo hin oder ich rede mit irgendwelchen Leuten oder Ich schaue meine E-Mails durch, kommt auch vor. Das ist halt eine nicht kreative Tätigkeit, einfach E-Mails wirklich nur checken, nicht unbedingt gleich beantworten. Also ja, auf jeden Fall braucht es kreative Pausen. Die andere Situation, in der kreative Pausen Sinn machen, ist, wenn man eine Sache beendet hat, die sehr umfangreich und kompliziert war, um einfach den Kopf frei zu kriegen, wirklich mal 15 Minuten durchatmen, nichts machen, was essen, was trinken, wie auch immer, aus dem Fenster gucken, um sich dann wirklich mit einem etwas erholteren Gemüt wieder an die nächste Aufgabe machen zu können. Also so mache ich das.
So mache ich das im Wesentlichen auch. Ich finde, Joggen hilft auch immer sehr gut, besonders wenn man an irgendeinem Problem hängt. Einfach mal irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde joggen gehen und das hilft doch, das Hirn gut frei zu kriegen.
Ja, das ist auch richtig. Stimmt. Sport und körperliche Ertüchtigung. Also wie gesagt, bei mir reicht das schon einfach mal irgendwie auf- und ablaufen. Ansonsten Sport macht definitiv auch viel aus. Man sollte sowieso versuchen, eigentlich jeden Tag wenigstens ein bisschen Sport zu machen, einfach als Ausgleich zum vielen Sitzen.
Das kann ich voll und ganz bestätigen. Das muss man wirklich machen.
Es macht halt den Kopf auch frei. Das ist das Schöne. Man konzentriert sich mal auf sich selbst. Und das ist eine Sache, die bei vielen Programmierern sehr, oder die vielen Programmierern sehr schwer fällt, mich inklusive, einfach abzuschalten. Aber das muss man sich halt beibringen. Also wenn ich nach Hause gehe, dann versuche ich wirklich abzuschalten und die Probleme im Büro zu lassen, die ich noch nicht gelöst habe. Wenn mir eine Geist kommt, habe ich mein MacBook meistens in Griffreichweite und kann dann das Problem auch nach Feierabend noch beheben. Aber das ist eigentlich wirklich die Ausnahme. Einfach, weil man sonst mit den Problemen ins Bett geht und morgens wieder aufsteht, das ist nicht gut. Das ist nicht gesund.
Na, ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, also beziehungsweise, ich finde ja, das Gehirn arbeitet auch einfach so weiter spontan. Und da kann es sehr gut sein, dass einem ab und zu mal eine spontane Eingebung kommt, wie man das Problem jetzt doch ganz gut gelöst kriegt.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, in dem Falle löse ich das oder löse ich diese Lösung dann auch. Aber man muss halt auf jeden Fall hören, einfach aktiv weiterzudenken an der Stelle. Und das fällt mir sehr schwer oder fiel mir lange sehr schwer. Und ich war dann relativ unausgeruht und abschalten können ist eine Sache, die sich lohnt. Man kann nie ganz abschalten, kann ich auch nach wie vor nicht.
Gut, du hattest noch etwas zu den kreativen Pausen gesagt, besonders in deinem Job. Das kam gerade eben nicht mehr ganz an.
Da habe ich noch, dass man eben die immer mal machen sollte und dass man eben versuchen sollte, einigermaßen abzuschalten, wenn man nach Hause kommt. Man denkt im Zweifelsfalle immer im Hintergrund irgendwie über die Sachen nach, die man nicht gelöst hat, weil sie einen ja auch irgendwie ärgern. Aber wirklich aktiv drüber nachdenken sollte man versuchen zu vermeiden. Man sollte sich ein bisschen mit seiner Familie befassen, man sollte sich mit seinen Freunden befassen, mit seinen Hobbys. Die Hobbys können im Zweifelsfalle auch eigene Programmierprojekte sein, ganz klar. Und wenn man einen Geistesblitz hat, macht es auch Sinn, seinen Laptop oder wenigstens einen Zettel und einen Stift zu zücken und das Ganze eben niederzuschreiben oder eben umzusetzen. Aber wenn man nicht abschaltet, dann leidet die Ruhe, die eigene innere Ruhe darunter und dann lässt die Performance dauerhaft nach. Und das ist halt eine Sache, die, denke ich, einfach vielen Programmierern sehr schwer fällt. Mir insbesondere auch. Und das sollte man einfach versuchen, halt. Aber da hilft Sport wirklich sehr gut. Weil du ja schon Joggen angesprochen hattest.
Eben, genau. Kann ich nur empfehlen, sollte jeder machen.
Ja.
Gut, dann stelle ich dir mal hier die Frage, weil zu der kann ich relativ wenig nur beisteuern. Das ist die, in der Vergangenheit hast du an einem kleinen Kernel gearbeitet. Was waren hierbei deine nennenswerten Erfahrungen und welche Ressourcen, OSDev und so weiter und Vorgehensweise kannst du zu dem Thema empfehlen?
Okay, die schöne Frage 5. Also meine nennenswerten Erfahrungen war erstmal, Hallelujah ist der Bootprozess und das ganze Zeug, was vor dem ersten Start des Betriebssystems eigentlich im Rechner passiert, also alles, was das BIOS macht, ist unglaublich kompliziert und es gibt unglaublich viel, was im Rechner zusammenspielen muss, damit man überhaupt auch nur eine Konsole, eine eingabefähige Konsole auf den Bildschirm zaubern kann. Eine wesentliche nennenswerte Erfahrung war das QEMU, als Emulationsschicht sehr nützlich ist, wenn man halt nicht immer gerade einen zweiten Rechner da hat, den man dann permanent neu starten und wieder anwerfen will. Da ist QEMU ganz praktisch. Es gibt viele Tutorials im Netz, es gibt viele Tutorials, die unvollständig sind, und es gibt noch mehr Tutorials, die stellenweise falsch sind. Das macht die Sache sehr, sehr schwierig, aber auch sehr, sehr interessant. Man muss sich wirklich in die Sache einarbeiten. Ein sehr gutes Buch dazu kann ich wieder mal empfehlen, ist Operating Systems von Andrew Tannenbaum. Tannenbaum, wie auch immer sich der gute Mensch nun jetzt wirklich genau ausspricht, ich weiß es nicht. Tannenbaum, keine Ahnung. Das hat mir sehr viel dabei geholfen. Und Bona Fide schimpft sich die Seite, glaube ich, hat da sehr viele Tutorials, sehr viele unterschiedliche Tutorials. Eine weitere Sache ist Bootcode schreiben, ist einfach ein super Pain. Es lohnt sich, sich damit zu befassen, wie man Bootcode für den GRUB schreibt, also den Grand Unified Bootloader, wer ihn noch nicht gehört hat. Das macht vieles einfacher und ja, macht Spaß. Man lernt unglaublich viel, aber es ist eine unglaublich schmerzhafte Arbeit und man darf nicht erwarten, dass man innerhalb von 2 Monaten das neue Windows-Nachfolgebetriebssystem entwickelt. In Betriebssystemen stecken halt unglaublich viele Funktionen und unglaublich komplizierte Abläufe. Und man kann einfach sich freuen, wenn man dann hinterher was hat, was einem Text ausgibt und wo man vielleicht noch Text eingeben kann. Zu dem Punkt bin ich gekommen und da habe ich dann gesagt, geil, ich habe jetzt ein grobes Verständnis davon, was hier passiert. Und wow, ist das alles umfangreich und wow, ist das alles abgefahren und cool. Und es hat sich echt gelohnt. Ich kann es nur jedem empfehlen.
Genau, also ich finde auch, man sollte ein möglichst tiefes Verständnis eigentlich auch mal von der Hardware, die man da eigentlich benutzt, irgendwie versuchen sich anzueignen. Also auch was vielleicht darüber hinausgeht, dass man zumindest mal Pointer in C und so weiter versteht. Und ansonsten zum Thema Operating Systems schreiben, könnte ich hier vielleicht noch reinwerfen, das ist von Return Infinity das Bare Metal OS. Ich glaube, das packen wir dann einfach auch in die Shownotes. Das Ganze gibt es auch auf, ich glaube, die haben halt ihren Source auch released. Ich habe gerade geschaut, ob es das Ganze auch auf GitHub gibt. Und da gibt es eben ein mehr oder weniger funktionales Betriebssystem. Ich bin mir gar nicht sicher, inwieweit sie ihren Netzwerkstack auch mittlerweile fertiggestellt haben, auf dem man dann, dass man dann erweitern kann und auf man auch eigene Programme und so weiter laufen lassen kann. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine rudimentäre Libc.
Das ist nicht schlecht. Ja, von der muss man sich natürlich verabschieden. Wenn man seinen Kernel in C schreibt, wie ich es damals gemacht habe, muss man sich halt wirklich einfach davon verabschieden, dass man diese ganzen schönen Funktionen wie printf oder memcpy oder wie auch immer, das hat man alles dann nicht mehr. Das muss man sich alles selber schreiben. Das ist natürlich eine unglaublich interessante Erfahrung und man muss sehr viele Designentscheidungen schon relativ früh treffen und das ist wirklich eine wertvolle Erfahrung einfach gewesen.
Ja, genau, sehe ich auch so. Gut, dann haben wir noch eine Frage, oder?
Ja, und zwar, ich habe gerade das Fenster, den Tab gewechselt wegen dem Link, den du geschickt hattest.
Genau, also ich habe mir auch mal den Source ein bisschen angeschaut von dem Bare Metal OS. Ich muss sagen, das liest sich teilweise schon sehr schön. Wenn man noch ein bisschen Assembler kann, ist das eigentlich gar nicht so schwierig.
Sicherlich auch interessant, aber da habe ich nie wirklich tief reingeschaut, wäre der Source zu React OS.
Habe ich nie reingeschaut.
Aber das wäre vielleicht auch noch ein interessantes
Ja
Projekt, wo man
gut,
rein.
Linux-Kernel.
Oder auch das ganz klar. Ja, der Linux-Kernel ist halt verdammt groß.
Ja, wie gesagt, das Schöne ist halt hier in diesem Bare Metal, ist sehr klein und man kann es noch als einzelne Person vollständig verstehen.
Also man kann auch einfach das Nano S, was ich da mal angefangen habe, forken und darauf weiter aufbauen. Das ist ein ganz Assembler, jede Menge C. Aber auch relativ unüberschaubar und es macht halt auch nicht so viel. Es kommt gerade, wenn ich mich richtig entsinne, bin ich wirklich nur zur Textausgabe und rudimentärer Texteingabe gekommen. Da kann man relativ gut drauf aufsetzen. Glaube ich, behaupte ich. Ist ja auch mein Code, vielleicht sehen andere Leute das nicht so. Ich weiß nicht, wie gut ich den damals schon dokumentiert habe.
Liegt's auf GitHub?
Ja.
Sehr gut, dann packen wir doch einfach den Link in die Shownotes.
So, die Frage. bin. Was sagst du denn da?
Okay, du musst noch mal neu ansetzen.
Diesmal war ich statisch am selben Flecke. Die nächste Frage wäre dann, was sagst du zu dem Datenschutzverhalten mancher Unternehmen?
Ja, Sauerei. Gell?
Ja,
Also,
natürlich.
ja, hör mal.
Nicht vorhanden, könnte man bei einigen auch sagen.
Ja.
Ja.
Ist wie es ist, es sind halt Unternehmen.
Das Produkt kostenlos ist, muss ja das Geld irgendwo anders herkommen und dann heißt es, der Benutzer ist halt das Produkt. Ja, das muss man sich halt immer, darüber muss man immer klar sein. Aber man muss halt, finde ich, auch nicht übertreiben. Also ich meine, wir nutzen zum Beispiel in der Firma Gmail und G-Talk und auch teilweise Google Docs. Das sind halt Sachen, wo ich sage, Google wird die tendenziell eher nicht jetzt Konkurrenten verkaufen. Gut, wenn Sie uns dann halt entsprechend irgendwie, wenn Sie der Meinung sind, dass ein von Pflichtenheften so gut ist, dass man es verlegen und verkaufen müsste, bitteschön, sollen Sie es machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist, kann man mit Zufriedenheit und Sicherheit sagen, null. Und wenn Sie uns dann halt entsprechend getargetete Werbung, einblenden, wenn wir Ihre Tools benutzen, ist das eigentlich auch egal. Also, man muss da auch irgendwo die Grenze ziehen. Also ich verstehe den Sinn und Zweck hinter Datenschutz und es gibt definitiv Daten, die würde ich nicht in der Cloud ablegen. Ich würde meine Krankenversicherungsunterlagen nicht dort ablegen. Ich würde meine Kreditkartendaten, meine Kontodaten dort sicherlich nicht hinterlegen. Aber warum jetzt unbedingt meine Urlaubsfotos vom letzten Jahr irgendwie besonders schützenswert wären, wüsste ich nicht. Da mache ich dann auch kein Brimborium drum. Da weiß ich nicht.
Ich habe mir jetzt eine OwnCloud aufgesetzt.
Habe ich auch schon mal getan. Lustigerweise, OwnCloud, da habe ich jetzt gestern einen Artikel für die Screen Guide darüber geschrieben.
Okay, also wie findest du es? Ich finde das eigentlich ganz nett. Also, ich habe auch mal in den Source reingeschaut. Es sieht nicht so schlecht aus.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, OwnCloud hat einen weiten Weg hinter sich gebracht und die ziehen das sehr professionell auf. Jetzt auch mit der OwnCloud Incorporated im Hintergrund. Muss ich sagen, ich bin da sehr zuversichtlich, dass die noch viel Cooles und viel Gutes mit sich bringen. Es wirkt insgesamt sehr stabil. Also ich hatte da bisher noch keine Schwierigkeiten, dass irgendwas abgesoffen wäre oder nicht funktioniert hätte. Was ich ausprobiert habe, sind die Clients. Ich weiß, dass es jetzt relativ neu einen Client für Android gibt und einen Client für iOS und für Windows und für Linux und für macOS.
Anmerkung 1, der iOS-Client ist, soweit ich weiß, noch nicht released. Der ist, glaube ich, noch in seinem Review-Process oder weißt du da mehr?
Weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also, Sie haben sie offiziell angekündigt in einer Pressemitteilung ein paar Tage jetzt her. Also, Anfang der Woche muss das gewesen sein. Ich glaube, Dienstag oder Montag oder so. Tatsächlich schon durch den Review-Prozess durch ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß zumindest, die Software existiert. Aber auch allesamt noch nicht. Also, dazu kann ich tatsächlich nichts sagen.
Also ich kann soweit schon mal sagen, dass zumindest das Synken von Kalendern und Notes und diesen Dingen über OwnCloud schon sehr gut funktioniert. Das ist aber jetzt eigentlich keine Client-Anwendung, das geht ja über dieses WebDAV. Und was die Client-Syncs angeht, beziehungsweise die Synchronisations-Client, ich habe hier einen bei mir unter Linux laufen, momentan natürlich nicht, damit er nicht die Bandbreite zufällig mal anfängt wegzufressen. Und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Ich bin mir da nur noch nicht so weit, dem das so weit anzuvertrauen, dass ich jetzt sagen würde, ich lasse das Ding auf wirklich wichtige Daten los. Denn falls irgendwas in der OwnCloud dann wiederum gelöscht wird es auch hier auf meinem PC lokal gelöscht und ich weiß nicht, ob das ein optimales Sync-Verhalten ist.
Ja, das ist so eine Sache, die halt nicht so schön ist als Beispiel. Eine andere Sache, also dieses WebDRV, was du schon angesprochen hast, das WebDAV, das funktioniert schon sehr lange sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe im Winter letzten Jahres bin ich auf OwnCloud gestoßen und damals gab es noch keine Android-Clients. Es gibt aber sehr wohl WebDAV-Clients für Android und da habe ich mal einen benutzt und das hat wunderbar funktioniert. Eben auch das CalDAV für den Kalender und das Card-Death für die Adressbucheinträge, das funktioniert sehr
Ja,
gut.
kann ich nur bestätigen. Ist gut, macht Spaß. Und wenn man einen eigenen Server hat und da ganz zufällig jede Menge Speicher noch irgendwie frei hat, kann man sich da irgendwie schon ein bisschen so die Cloud Experience auch ohne irgendwelche Firmen im Hintergrund mal selber geben.
Man kann aber auch, es gibt Hoster, die bieten tatsächlich gehostetes Own Cloud an. Das macht dann natürlich aus Datensicht wieder weniger Sinn. Aber falls man keinen Server hat und den nicht selber administrieren und warten möchte, kann man das auch machen und ist dann trotzdem nicht an die großen wie Google, Apple oder Dropbox oder so gebunden. Und was halt besonders cool ist, ist auch die serverseitige Verschlüsselung. Also die Daten werden mit Blowfish auf dem Server verschlüsselt. Und das ist eine Sache, ich habe ja mir auch andere Systeme angeschaut, zum Beispiel Spark. Oder Team, na gut, TeamDrive verschlüsselt auch, aber SparkleShell zum Beispiel verschlüsselt es halt nicht. Oder auch FTP oder SSH grundsätzlich verschlüsseln die Daten ja nicht auf dem Server. Das heißt, wir hatten das konkrete Problem, es gab Dokumente einer Aktiengesellschaft, die nur der Verwaltungsrat einsehen durfte und die mussten halt auch vor den neugierigen Blicken des Systemadministrators geschützt sein aus rechtlicher Sicht. Und da war OwnCloud damals ohne die Verschlüsselungsoptionen halt noch keine Möglichkeit, um das Problem zu lösen. Und da gab es auch keine wirklich gute andere Möglichkeit, außer eben TeamDrive damals. Und jetzt mit OwnCloud hat man eben auch die Möglichkeit, auf dem Server die Sachen zu verschlüsseln. Was nicht verkehrt ist.
Dazu muss ich allerdings sagen, das Ganze hat einen Haken, und zwar folgenden. OwnCloud generiert eine Datei auch auf dem Server, und zwar leitet sich, und in dieser Datei ist der Key, mit dem die Dateien verschlüsselt werden. Das ist, weil es eben entsprechend eine lange Cipher ist, ist da entsprechend ein Key, der aus dem OwnCloud-User-Passwort abgeleitet wird. So, und das ganze Problem bei dieser Geschichte ist, das OwnCloud-User-Passwort, wenn man das ändert, sind die Dateien, die man unter dem vorherigen Passwort abgelegt hat, nicht mehr zu entschlüsseln. Ich denke, Sie arbeiten da noch dran, aber das ist der Grund, weshalb ich die Encryption ganz schnell wieder ausgeschaltet habe.
Natürlich ein Problem da. Stimmt,
Also,
der
ich
war.
finde, das ist vom Design her noch ein bisschen merkwürdig. Also, da lassen sich bestimmt noch andere Dinge irgendwie machen.
Auch grundsätzlich ein interessantes Problem, wie man eben Verschlüsselung bei Dateien macht, die man dann mit anderen teilt. Also von daher, man muss bedenken, dass die Verschlüsselung halt wirklich in dem Feature in Version 4 zuerst aufgetreten ist und die Version 4 ist ja auch erst ein paar Monate alt. Ich glaube, das ist vom April, ja, gut, das ist schon wieder 4 Monate her. Mein Gott, die Zeit verfliegt. Aber im Laufe des Monats kommt ja 5.0. Das Release 5.0 ist für diesen Monat geplant. Da kann man dann vielleicht erwarten, dass es da Verbesserungen gibt. Ich hoffe es drauf.
Wir werden sehen. Wir werden gespannt sein und weiter diese Geschichte für euch verfolgen.
Hast du schön gesagt. Oh.
Gut. Kannst du es nachvollziehen, dass sich immer noch bei der Programmierung von Web-Applikationen einfache Fehler wie zum Beispiel Cross-Site-Scripting oder SQL-Injections einschleichen?
Ja, ich kann es nachvollziehen, ich kann es nicht, also ich toleriere es nicht, ich finde es nicht gut, ich finde das sehr bedenklich, aber ich kann es nachvollziehen, weil erstens immer noch sehr viele Leute im PHP-Umfeld oder allgemein im Web-Umfeld nicht so richtig diesen ganzen Mix aus den ganzen Technologien
Sagen
verstanden
wir es
haben.
einfach, wie es ist, die können nicht programmieren.
Ja. Das ist genau der Nachteil an PHP. PHP macht es halt sehr einfach, Dinge hinzubekommen, dass sie funktionieren, mehr oder weniger. Aber du kannst halt auch wirklich eine programmiermäßige Vollnull sein und kriegst trotzdem lauffähige Ergebnisse. Die laufen dann zwar wirklich nicht gut, aber das führt dazu, dass viele Leute halt dann sagen: Ja, hier, ich bin der total Enterprise-ready PHP-Programmierer. Und dann stellt sich halt raus, dass viele grundlegende Sachen einfach noch nicht im Bewusstsein sich eingeprägt haben.
Oder einfach eben nicht verstanden sind.
Wahnsinn. Also sehr schön, dass nach immer noch Leute, die Sachen, die Passwörter im Klartext verschlüsseln oder die einfach nur MD5-Hash machen und sagen, ja, wieso, was ist daran jetzt schlecht?
Das kam doch sogar jetzt bei einer relativ großen Firma raus. Ich glaube, das war sogar LinkedIn, oder? Die meinten einfach mal, ihre Passwörter nicht zu salten.
Sind ungesalzen gewesen. Bei irgendeiner anderen Firma, wo man es nicht erwartet hätte, sind auch Passwörter verloren gegangen. Die waren dann allerdings immerhin SHA-512, glaube ich, verschlüsselt. Also,
Wer? Sony?
nee, nicht Sony. Ich überlege gerade, wer das war. Ich komme nicht drauf. Irgendeine Firma, die eigentlich auch recht beliebt war und recht angesehen war.
Ja, wie
Ich
gesagt,
muss.
ich kenne das ganze, diese ganze Geschichte von LinkedIn. Und ansonsten kann man aber auch einfach zu dem Thema nochmal sagen, wenn die Deadlines wirklich extrem schlecht gewählt sind und es wirklich zu Crunch-Times kommt, kann es als Programmierer schon mal dazu kommen, dass gewisse Kompromisse entsprechend eingegangen werden. Und gegebenenfalls schleichen sich da bei manchen Leuten doch schon mal schneller ein Fehler ein, dass dann vielleicht doch mal irgendwie die Ausgabe des Datenbankinhaltes nicht escaped wird.
Es ist halt auch nicht, also XSS oder SQL-Injection sind auch nicht ganz so einfach, wie man das immer glauben möchte. Also SQL-Injections sind tatsächlich relativ leicht zu beheben, indem man einfach nur vernünftiges Escapement benutzt. Oder halt ORM-Frameworks haben meistens auch entsprechende Sanitizer. Aber bei XSS ist es tatsächlich nicht ganz so einfach, weil man sehr aufpassen muss. Aufpassen im Sinne von, man macht sowas sehr schnell falsch. Das kann dann entweder dazu führen, dass man ständig Schwierigkeiten hat, weil irgendwelche Sachen doppelt escaped werden, was dann dazu führt, dass der Kunde sich beschwert, weshalb man das dann im Zweifelsfall unter Zeitdruck einfach wieder ausbaut, was natürlich die schlechteste Variante ist, oder es anders falsch macht. Man muss ja auch bedenken, in welchem Kontext treten die Daten auf. Daten, die zum Beispiel im JavaScript irgendwie dann per Document Object Model Manipulationen irgendwo reingemogelt werden in irgendwelche Dialog oder was weiß ich was, sind ja in einem anderen Kontext. Die müssen dann im Prinzip so escaped werden, dass sie das JavaScript nicht kaputt machen, während Sachen, die irgendwo im HTML-Teil aufgegeben werden, eben so aufgebaut werden müssen, dass sie den HTML-Teil nicht kaputt machen. Und da gibt es dann auch noch den Unterschied, ist das Ganze zum Beispiel, also wird die Benutzereingabe innerhalb eines Attributes von einem Element ausgegeben, dann muss ich sie anders escapen, als wenn sie sich zwischen den Elementen oder in einem Elementen Inhalt befindet. Das sind so Sachen, da denken Leute häufig nicht drüber nach.
Ansonsten, was ich noch als Tipp hätte, wie man das Ganze nach Möglichkeit vermeiden könnte, ist Frameworks benutzen. Zum Beispiel das Zend-Framework für PHP, zumindest bis 10 noch etwas, also jedenfalls nicht die 2.0er-Reihe, die fand ich jetzt nicht mehr so schön, aber die vor 2.0er Zend-Framework-Reihe fand ich doch sehr angenehm, gerade was das Form-Handling auch anging.
Das geht ja vielen so. Das ist eine Variante. Jedes gute Framework bietet irgendwie Sanitization oder Escapement.
Naja, das liegt eben daran, dass die meisten Web-Anwendungen eben klassische Form-over-Data-Anwendungen sind.
Ja.
Ja, und daran kann man auch die Qualität eines ordentlichen Web-Frameworks letzten Endes bemessen. Wie gut kann es eben diese ganz alltäglichen Dinge wie eben eine Form und wie handelt man also diese klassische Form-over-Data-Anwendung eben abbilden? Man hat eine Eingabemaske. Man hat eine Datenbank. Wie gut kriegt man die Daten da rein und raus? Und wie gut kann man das Ganze nach Möglichkeit gegen SQL-Injections durch ein ORM oder durch entsprechend und gegen Cross-Site-Scripting über zum Beispiel vorgefertigte Form-Widgets abbilden,
Ja.
absichern?
Wie gesagt, man muss halt nur auf den Kontext Acht geben, in dem man sich befindet. Also da muss dann unterschiedlich escaped werden, sondern man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass unterschiedliche Encodings zugrunde liegen. Will heißt, PHP vor Version 5.3 oder 5.4 ging bei HTML Entities standardmäßig von einer ISO-Kodierung aus. Die neueren gehen von einer UTF-8-Kodierung aus. Das kann unter Umständen dazu führen, dass bestimmte Sonderzeichen eben den HTML-Quelltext brechen. Besonders bekannt ist das zum Beispiel im Internet Explorer, wenn man in allen Versionen, wenn man da nicht aufpasst, dann wird die Seite durch bestimmte Zeichen, die man auf der Seite hat, automatisch in UTF-7 ausgegeben. Und mit UTF-7 hat man dann den großen Spaß, dass wenn man in dieser wunderschönen Funktion HTML Entities zum Beispiel oder HTML Strip Special Chars oder wie auch
Wobei
immer.
HTML Special Chars meines Wissens nicht, also nur diese schönen Dinge wie Lower than and greater than escaped hat.
Richtig. Und deshalb darf man das eben auch nicht komplett, also wenn man nur die rausfiltern muss, ist das in Ordnung, aber man muss eben meistens mehr rausfiltern, weshalb man eben zu HTML-Entities greifen sollte. Und da muss man auch, also sollte man immer explizit setzen, wie mit Quotes umgegangen wird, also mit Anführungsstrichen, und wie mit, also mit Encoding umgegangen wird, weil man eben ansonsten durch UTF-7 im Internet Explorer in allen Versionen auch sehr schön Cross-Site-Scripting betreiben konnte. Und das sind einfach Sachen, die sind relativ einfach richtig zu machen, aber relativ einfach macht man sie auch falsch. Und das ist so eine Sache von den Deadlines. Wenn man dann nicht die Zeit hat, solche Fehler zu debuggen, dann greifen einige verzweifelte Menschen einfach zu der Variante, es einfach auszuschalten.
Oder einfach so die Variable auszugeben. Wie gesagt, deshalb bin ich auch ein großer Freund von Frameworks, die übernehmen das dann meistens für einen und dann sagt man einfach, Escape mir bitte diese Variable oder ich glaube bei Rails ist es mittlerweile auch so, dass per Default Escaped ausgegeben wird.
Ja, was halt seine Nachteile. Also da gibt es einen sehr interessanten Artikel dazu, den ich nochmal raussuche und dann in die Shownotes packen werde, der erklärt, warum, ich weiß nicht von welchem Framework das kam, aber eins der Frameworks hat das wieder abgeschaltet, weil es eben diesen Kontext, also das automatische Kontexterkennen ist nicht besonders gut gewesen in ihrer Engine und dann haben sie halt gesagt, naja, es gibt halt ein falsches Gefühl der Sicherheit, deshalb lassen wir es weg. Manuelles Escape mit einem Framework ist definitiv eine wunderbare Lösung. Also, das kostet auch eigentlich nicht viel Zeit. Aber es hat einen besonders hohen Stellenwert oft. Das ist einfach ein Problem. Wir haben alles Test-Suites und irgendwelche Richtlinien und 20.000 Projektmanagement-Schulungen und Entwicklungsprozess-Schulungen, aber Sicherheit wird dann immer so, ja, sollten wir mal machen.
Ach ja. ja.
Geber Gott sei Dank nicht so, aber
Bei was ist das
oftmals
Gott sei Dank nicht so?
Geber ist es Gott sei Dank nicht so. Bei uns wird tatsächlich auch Sicherheit mitgeschult an jeder bekannten Stelle und es werden auch Audits gemacht, aber oftmals fällt das einfach hinten runter. Das ist ein Kostenpunkt, den man halt immer einrechnen sollte, ein Security Audit von wirklich vernünftigen Fachleuten. Das kann auch hausintern passieren, wenn man die entsprechenden Kapazitäten halt hat. Aber man sollte Sicherheit halt nicht marginalisieren.
Ja, kann ich so nur bestätigen. Finde ich, sollte man auf jeden Fall machen.
Ne.
Ja, vor allem solche Sachen sind peinlich.
Richtig. Ich meine, jede größere Seite hatte schon mal irgendwo, oder nicht die größere, aber viele größere Seiten hatten halt auch irgendwann schon mal XSS oder SQL Injection. Ich erinnere mich vor einen Monat oder 2 Monaten war auf Quiet.com, das ist ja so ein Restaurant-Bewertungsportal. Wenn man die Seite aufgerufen hat, wurde man mit einem Alert begrüßt. Das muss ein permanentes XSS gewesen sein, was sie in die Seite eingebaut haben. Das ist halt super peinlich.
Ja, das ist nicht besonders ruffördernd.
Ja.
Gut, sind wir durch, oder?
Ich auch sagen, ach, ich brauche was.
Ja, ich trinke hier auch schon die ganze Zeit. Ich habe schon eine ganze Flasche Wasser fast hier wieder leer. Ja, und bevor wir uns hier jetzt noch um Kopf und Kragen reden, mache ich, glaube ich, besser mal die Aufnahme aus. Oder so.
Das hat auch Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Ist doch immer wie.
Schöne,
Bitte?
eine sehr schöne Sache. Das können wir wiederholen. Auf jeden
Wir könnten uns auch dabei siezen.
Fall. Oh Gott. Nein. Sowas muss man doch nicht machen.
Ja, gut. Aber ich glaube, es ist wirklich besser, nächstes Mal mit Kopfhörern. Ich glaube, dann verstehen wir uns auch besser und ich habe nicht immer das Gefühl, ich würde dich hier absägen.
Ich habe jetzt sehr, sehr starr und steif vorm Rechner gesessen die letzte Zeit, um nicht wieder zu haben. Das hat ja nichts wirklich geholfen. Ich denke, es wird Zeit für ein Headset.
Ja, volle Zustimmung. Gut, machen wir noch eine Abmoderation. Ich bin Matthias und ich habe heute mit Martin gesprochen. Martin ist vom Codegeflüster, der Codecast. Ihr stellt Fragen, er antwortete. Jetzt antworte ich mit. Ich glaube, wir sprechen da lieber noch was ein.
Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Codegeflüster. Der Codecast mit Martin und Matthias.